Du bist gefragt. Das war das Thema vom letzten Sonntag und wir haben anhand vom Erleben von Petrus und ein paar anderen Jüngern eintauchen in die Wahrheit, wie wertvoll das Menschen in den Augen Gottes sind. Dass er eine Beziehung mit ihnen möchte, dass er auch Verfehlungen vergibt und trotzdem mit uns die Gemeinde bauen will. Wir sind gefragt, du bist gefragt. Und wir werden heute entdecken, es braucht eben auch die anderen. Gott baut nicht nur mit dir Gemeinde, sondern auch mit den anderen um dich herum. Es braucht auch die anderen für die Gemeinde. Und zwar in einem relativ grossen Ausmaß, wie wir werden sehen. Unser heutiger Bibeltext, der schließt unmittelbar an die Pfingstpredigt von Petrus an und nimmt uns so mit ihnen in die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Es sind die ersten Stunden, die ersten Tage und Wochen von der Gemeinde Jesu. Und dazu, wer mitlesen will, schlagen wir auf Apostelgeschichte 2 ab dem Vers 41. Apostelgeschichte 2 ab dem Vers 41. Es ist so, in der Apostelgeschichte gibt uns der Lukas immer mal wieder so eine kleine Zusammenfassung von dem, was aktuell passiert. Es ist wie eine Art ein Überblick, wie wir uns eine bestimmte Situation vorstellen müssen. Und der Bibeltext ist genau so eine Zusammenfassung, die uns mit ihnen nimmt, so hat das Leben der frühen Gemeinde ausgesehen. Apostelgeschichte 2, ab dem Vers 41 bis und mit 47. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Und jetzt, wie hat das Leben von dieser ersten Gemeinde ausgesehen? Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim Volk, beim ganzen Volk, in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wurde. 3000 Menschen haben durch die Pfingstpredigt von Petrus erkannt, wer Jesus wirklich war. Und sie haben den Ruf gespürt, du bist gefragt. Und haben eine Umkehr in ihrem Leben gemacht und sind dem Jesus als ihren Herr und Erlöser nachfolgen. Wir wissen nicht, wie viele Jünger es genau waren nach der Auferstehung von Jesus. Vielleicht ein paar Dutzend, vielleicht 200 bis 300 Personen, die an dem Jesus festgehalten haben. Und in dem Moment in Jerusalem 3000 Personen, die hinzugefügt werden. Also die Gemeinde ist auf einen Schlag um ein Vielfaches gewachsen und grösser geworden. Und der Lukas merkt, jetzt ist natürlich die Frage im Raum, ja, wie sieht denn das Leben von dieser frühen neuen Gemeinde aus? Und das schildert er uns in diesem Text. Wenn wir jetzt aber die Verse miteinander gelesen haben, dann müssen wir uns bewusst machen, wir können nicht hingehen und sagen, da lesen wir es, so hat die Gemeinde am Anfang ausgesehen, so muss sie auch heute noch aussehen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Apostelgeschichte zu grossen Teilen Geschichtstexte sind. Das ist beschreibend, narrativ, sagt man dem. Und das hat nicht zwangsläufig normativen Charakter für uns heute. Also wir können nicht hingehen und sagen, sie haben alle ihre Grundstücke und Besitz verkauft und das müssen wir heute genauso machen. Macht das bitte und bringt das Geld morgen zum David zu seinen Füßen legen und dann verteilt er es gleichmässig. Man kann das nicht einfach eins zu eins so ableiten, zumal zu allem an jetzt an dieser Stelle auch noch eine Zusammenfassung ist, wo man schon noch genauer anschauen müssen, wie funktioniert das. Dazu brauchen wir auch den Abgleich mit den anderen neutestamentlichen Texten, um zu entdecken, welche Prinzipien finden wir denn da drin, wo wir auch für heute noch herausziehen dürfen für unseren Gemeindebau. Im Heute und Jetzt. Und trotzdem müssen wir sagen, der Lukas hat das ja nicht ohne Grund festgehalten. Ihm ist es wichtig, festzuhalten und zu sagen, das sind die Kernpunkte, die die erste Gemeinde daran festgehalten hat. Und darum steigt er ja auch so ein, was das Leben der Christen prägte. Das sind die Punkte, die die Christen damals als relevant angeschaut haben. Und das sind vier Punkte. Die Lehre der Apostel, kannst du mir die Folie hinten auch noch geben, Gianni? Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Das sind die vier Punkte, die da hervorgehoben werden. Was aber auffällt, wenn man den Text so ein Revue passieren lässt, oder auch wenn man die nächsten Versen anschaut, die nächsten Kapitel, die Gemeinschaft ist so ein bisschen das herausragende Merkmal, wenn man so will. Das ist das, was die erste Gemeinde von vorne nach hinten durchdrängt und total prägt hat. Eine innige, tiefe Gemeinschaft. Wie hat die Gemeinschaft konkret ausgesehen? Es werden uns drei Bereiche oder drei Teile dieser Gemeinschaft intensiver beschrieben in unserem Text. Im Vers 44 zum Beispiel die Gütergemeinschaft, die ich schon angetönt habe. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und wir spüren an dieser Stelle, dass die Gemeinschaft damals etwas Spezielles war. Das war nicht einfach nur ein Jazzclub oder eine Wandertruppe, wie wir es heute Morgen gesehen haben, sondern es war eine Gemeinschaft, wo Leute eine tiefe Gemeinschaft hatten, eine gemeinsame Identität. Und das hat dazu geführt, dass Leute bereit waren, wenn sie vernommen haben, da hat es andere, die Not haben, Gebäude, Grundstücke, andere Besitz zu verkaufen, damit andere nicht Not haben müssen. Jetzt müssen wir uns das nicht vorstellen, dass das fast kommunistische Zustände gewesen wären, wo alle enteignet worden wären, kaum sind sie gläubig geworden. Das war nicht der Fall gewesen. Im Kapitel 4 und Kapitel 5 sehen wir ein bisschen näher da drin, wie das funktioniert hat. Wir sehen, dass Christen ein grosses Herz hatten, ja. Sie waren bereit gewesen, Besitz, Reichtum aufzugeben zugunsten von anderen. Wir sehen aber auch, dass niemand gezwungen worden ist. Das ist das, was Petrus, Hananias und Sapphira eigentlich vorwirft, wo sie gelogen haben und gesagt haben, ja, das Geld ist alles, das, was wir vom Acker rübergekommen haben. Da sagt er ihnen, wieso lügt ihr Gott an? Es hat euch niemand gezwungen, euren Besitz zu verkaufen. Also die Christen hatten nach wie vor Besitz und sie mussten auch nicht verkaufen. Und die Verteilung von diesen Geldern ist nachher, wie ich es angetönt habe, über die Ältesten, respektive in dem Moment über die Apostel gelaufen, die Leiter der Gemeinde. Sie haben geschaut, wo ist finanzielle Not und haben das entsprechend verteilt. Jeder hat seinen Besitz gehabt, jeder hat Freiheit gehabt und viele haben den Wunsch gehabt, das miteinander zu teilen, zum Raum zu lindern. Wir sehen also die Gemeinschaft am Anfang, das war eine Gemeinschaft, die einander gegenseitig Unterstützung gegeben hat. Auch finanzieller Art. Wir sehen im Vers 46, es ist eine Gemeinschaft, die einmütige Gemeinschaft gesucht hat. Zum Beispiel im Tempel. Einmütig und mit grosser Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. In Kapitel 5 wird uns beschrieben, wo das die Zusammenkünfte stattgefunden haben. Die schon mal in Israel waren, das dürfte euch vielleicht interessieren. Wir haben hier hinten beim Zeni, das ist der Ölberg. Und das Elfi, das ist die sogenannte Halle Salomos. Das ist der Ort, wo sich Christen getroffen haben und wo die Apostel gelehrt haben. Und warum haben sie sich dort getroffen? Ganz einfach, man lesen im Johannesevangelium, dass das der Ort war, wo schon Jesus gelehrt hat. Sie haben einfach an bestehenden Ritual festgehalten. Da noch ein anderes Bild, das Foto, wenn man vom Ölberg oben runterschaut, die war da oben, die Säulenhalle von Salomo. Da innen haben sich Christen getroffen, und sind gelehrt worden. Wie müssen wir uns das vorstellen, diese Lehre? Bei diesen Treffen sind die Apostel dort gewesen und sie haben Zeugnis gegeben. Sie haben Zeugnis gegeben von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Von dem, was er ihnen erzählt hat. Und sie haben das aufgrund der Schriften vom Alten Testament ausgelegt. Und nicht nur die Apostel haben erzählt, auch die anderen, die Jesus erlebt haben, werden erzählt haben. Man hat austauscht, man hat debattiert. So hat es ausgesehen, wenn man sich dort im Tempel getroffen hat, zur gemeinsamen Unterweisung. Spannend ist, dass steht, dass sie sich mit einer grossen Regelmäßigkeit, andere übersetzen, täglich getroffen haben. In einer grossen Treue. Ist eine einmütige Gemeinschaft gewesen, könnte man übersetzen mit Einstimmung, eines Geistes. Stellen wir das vor, wie man sich gefreut hat, zusammenzukommen, mehr von dem Jesus zu hören, mehr von diesen Augenzeugen, Ohrenzeugen von Jesus zu hören und nachher gemeinsam darüber austauschen und das können zu vertiefen. Aber das war ihnen noch nicht genug gewesen, sondern nebst dieser Unterweisung, die sie dort bekommen haben, haben sie sich zusätzlich auch in ihren Privathäusern getroffen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie hatten das Bedürfnis, auch, sagen wir mal, über die gottesdienstlichen Teile hinaus miteinander Gemeinschaft zu haben. Und was war das Naheliegendste? Man hat sich in den Privathäusern getroffen. Man hat Gemeinschaft miteinander gehabt und man hat miteinander gegessen. Man hat die Gelegenheit dann auch gerade genutzt, um dort nachher das Mahl des Herrn miteinander zu feiern. Das ist nicht, weil man das nicht im Tempel machen wollte, weil man das nicht in diesem Rahmen wollte, sondern sie haben sich einfach am Vorbild orientiert, wie sie es kennt haben. Das letzte Passamahl, das die Jünger gefeiert haben mit Jesus, ist ein normales, also nein, so normal ist das Passamahl nicht, aber es war es zu Nacht, das Passafest, das Passamahl, und dort ist das Abendmahl eingesetzt worden. Sie sind angewiesen worden, das weiterhin zu feiern, und also haben sie das Abendmahl weiterhin in den gemeinsamen Mahlzeiten gefeiert. Also die Strukturen, die sie damals hatten, die ja erst gerade so stark waren, haben sich sehr stark an dem orientiert, was sie von voran schon kennt haben, von dieser Zeit mit Jesus. Man hat sich gemeinsam getroffen im Tempel, man hat sich gemeinsam getroffen zu Hause, in den Häusern, und man hat füreinander geschaut. Und wir merken, die Gemeinschaft war ein Merkmal der ersten Gemeinde, die sehr durchdringend war. Und spannend ist ja, es ist nicht so, dass die Gemeinschaft nur ein Thema der Apostelgeschichte wäre. Wenn wir nachher schauen in die Briefe oder schon in den Evangelien, die Gemeinschaft scheint etwas zu sein, das für uns als Gemeinde ganz grundsätzlich einen elementaren Wert hat. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum ist die Gemeinschaft für uns so wichtig? Und ich weiss nicht, wieso dass ich mir nach 38 Jahren die Frage zum ersten Mal gestellt habe. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum ist Gemeinde so aufgeleistet, dass Gemeinschaft so ein relevanter Faktor ist. Bei Jesus wird Nächstenliebe als höchste Gebot bezeichnet. Wenn er gefragt wird nach dem höchsten Gebot, nennt er Gottesliebe und sagt, genau gleich hoch ist aber auch die Nächstenliebe. Gemeinschaft. Die gegenseitige Unterordnung wird im Epheserbrief als ein Element genannt, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Gegenseitige Unterordnung, das passiert in Gemeinschaft. Ein elementarer Faktor. Wir haben verschiedenste Stellen, wo es darum geht, einander zu vergeben, einander zu dienen, einander dieses und jenes zu tun. Das funktioniert nur in Gemeinschaft. Warum hat Gemeinschaft so einen elementaren Wert im Christentum, in unserer Gemeinde? Was will Gott damit bewirken? Und ich will ein paar Aspekte beleuchten, wenn wir jetzt eben den Blick ein bisschen weiter von dieser Stelle weg auf das ganze Neue Testament. Was ist denn der Punkt? Warum ist Gemeinschaft so wichtig? Ich glaube, ein relevanter Punkt, den sehen wir, wenn wir hineinschauen ins hohepriesterliche Gebet von Jesus. Johannes 17. Das war der Moment, wo Jesus betet hat, bevor er schlussendlich verraten worden ist und gekreuzigt worden ist. Man könnte sagen, es ist so sein Vermächtnisgebet. Und dort entdecken wir die Gemeinschaft, die wir untereinander haben oder sollen haben. ist ein Abbild von dieser Gemeinschaft, die Gott in sich selber hat. Wenn wir zum Beispiel im Johannes 17, Vers 11 lesen, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Die Gemeinschaft, die Gott in sich hat, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, das ist das Vorbild für die Gemeinschaft, die wir haben sollen. Gemeinschaft ist in Gott. Gott hat in sich Gemeinschaft und wir sind nach seinem Abbild geschaffen. Wenn wir nach seinem Abbild funktionieren und leben wollen, bedeutet das, dass wir die Gemeinschaft auch sollen und dürfen leben. Die Liebe, die Gott in sich hat, die braucht es gegenüber. Liebe kann man nur in der Gemeinschaft leben. Und darum betet Jesus ja in diesem hohepriesterlichen Gebet mehrfach um die Gemeinschaft, um die Einheit untereinander. Wenn wir weiterlesen, Verse 20 bis 23, kommt dreimal der Wunsch, die Bitte, die Aufforderung, dass wir eins sollen sein. Ich bitte aber nicht allein für sie, also nur für die Jünger, gerade dort, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind du und ich. Wir glauben ja letztendlich aufgrund vom Wort der Jünger, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien. Wie wir eins sind und ich in ihnen, du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Gott nimmt uns mit ihnen in die innertrinitarische Gemeinschaft, wo ein Vorbild ist für die Gemeinschaft, wo wir in der Gemeinde auch leben dürfen. Also die Gemeinschaft muss zwangsläufig in der Gemeinde auch zum Ausdruck kommen, weil sie von Gott her vorgegeben ist. Gemeinschaft darum, weil sie am Vorbild Gottes gegeben worden ist. Ein zweiter Punkt ist, dass die Bibel uns sehr eindringlich sagt, wir brauchen die Gemeinschaft. Es ist nicht nur ein Bild auf das, wie Gott Gemeinschaft lebt, in sich selber, sondern er hat das Ganze so eingerichtet, dass wir ohne die Gemeinschaft nicht wirklich vorwärts kommen. Ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft würde uns ein ganz relevantes Stück in unserem Glaubensleben, in unserem Vorwärtskommen fehlen. Eines der bekanntesten Bilder, die die Bibel für Gemeinde hat, das ist der Leib. Wir sind der Leib Christi. Das miteinander unterwegs sind. Wenn meine Glieder miteinander im Streit sind, nicht einmütig miteinander unterwegs sind, dann habe ich ein Problem. Das eine dabei auf Basel laufen und das andere auf Milano. Das funktioniert nicht. Es braucht eine Einmütigkeit, eine Ausrichtung. Und genau das gilt auch für die Gemeinde. Wir sind aufeinander angewiesen, bei aller Unterschiedlichkeit. Wir sind uns alle bewusst, es gibt gewisse Jeremias Johanns oder Johann Jeremias, es gibt gewisse Chlois. Es gibt Herberts, es gibt Chantals und die nerven uns manchmal. Es ist schwierig. Und gleich ist genau das, was Gott hat wollen, dass wir miteinander vorwärts gehen. Und dass sie einfach mal so einen Einblick in ein paar Aufrufe, wie die Gemeinschaft soll funktionieren. Liebet einander. Dienet einander. Nehmet einander an. Erbaut einander. Lehret einander. Hebet Acht aufeinander. Träget Sorge zueinander. Betet füreinander. Und wir können weiterfahren in dieser Aufzählung. Also wenn wir uns das vor Augen führen, dann wird uns bewusst, wie relevant das Gemeinschaft für unser Glaubensleben muss sein. Gott hat das nicht einfach nur dazu aufgefordert, um uns herauszufordern und überfordern, sondern weil wir es brauchen. Gemeinde ist durch und durch auf ein liebevolles, auf ein tiefes, ein gutes, ein einmütiges Miteinander ausgelegt. Warum? Weil Gott unser Leben massiv oder maßgebend prägen will. Er will unser Leben verändern. Und das macht er maßgeblich durch Gemeinschaft. Ich habe immer mal wieder in Gesprächen, kommt so die Frage zum Ausdruck, ich spüre keine Veränderung in meinem Leben. Ich komme nicht vorwärts. Es wäre vielleicht ein Punkt, wo man anschauen kann und überlegen, ja, setze ich mich dieser Gemeinschaft, dieser verändernden, dieser vorwärtsbringenden Gemeinschaft aus oder nicht? Gott will uns grundlegend verändern durch die Gemeinde. Das ist das Ziel, das er verfolgt. Und meiner Meinung nach ist das wahrscheinlich einer der zentralsten Punkte der Gemeinschaft, warum sie so wichtig und so wertvoll ist. Gott will uns verändern. Oder anders gesagt, deine und meine Heiligung, also die Veränderung von meinem Leben durch Jesus Christus, wo uns Jesus ähnlicher machen soll, die passiert zu einem wesentlichen Anteil durch Gemeinschaft. Ich würde jetzt aus menschlicher Sicht sagen, Gott hat da nicht gerade den einfachsten Weg dazu gewählt, aber es ist der Weg, den er gewählt hat. Also für uns nicht der einfachste Weg. Es braucht die anderen. Es braucht die anderen um mich herum, weil Gott will die Gemeinschaft von meinen Mitmenschen, Mitchristen dazu nutzen, mich positiv zu verändern und zu prägen. Und wieso genau passiert das? Wieso passiert das durch die Gemeinschaft? Weil wir eine ganz spezielle Gemeinschaft haben. Es ist ein spezieller Charakter, es ist die christliche Gemeinschaft. Gemeinschaft hat es schon immer gegeben. Ob das im Küngeli-Züchterverein ist, ob das im Kaffeekränzli ist oder eine Wandergruppe ist, das ist auch Gemeinschaft. Natürlich können all diese Gemeinschaften auch eine so eine tiefe christliche Gemeinschaft beinhalten. Aber nur weil Christen zusammen wandern gehen, ist das noch nicht die einmütige Gemeinschaft. Nur weil Christen zusammen Kaffee trinken, ist das noch nicht die einmütige Gemeinschaft. Was macht unsere Gemeinschaft aus? Unsere Gemeinschaft hat ihren Ursprung in Jesus Christus. Es ist eine gemeinsame Identität da. Sie hat ihren Kern in Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt. Sie hat ihren Fokus in Jesus Christus. Das ist das, was unsere Gemeinschaft so anders macht zu anderen Gemeinschaften. Dass Jesus so im Zentrum steht, dass wir auf ihn ausgerichtet sind. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Durch den Heiligen Geist sind wir zu dieser Gemeinschaft geworden, zu dem Leib. Das ist der Ursprung, das ist der Kern. Christliche Gemeinschaft geht immer von Gott aus. Und christliche Gemeinschaft kann auch nur dort wirklich funktionieren und existieren, wo Gott im Mittelpunkt bleibt. Und sonst ist es einfach sonst eine tolle Gemeinschaft. Aber sobald wir Jesus aus dem Zentrum unserer Gemeinschaft nehmen, ist es nicht mehr christliche Gemeinschaft. Ist es nicht mehr die wertvolle, vorwärtsbringende Gemeinschaft, wie sie uns die Bibel dazu auffordert. Und wie gesagt, das kann auch in einer an einem Spielnachmittag passieren, in einem Kaffeekränzli, in einer Wandergruppe. Dort kann die Gemeinschaft funktionieren und spielen. Aber es muss nicht zwangsläufig passieren. Es passiert aus dem Bewusstsein heraus, was für eine Gemeinschaft wir eigentlich haben. Und das fasziniert mich da wiederum an dieser ersten Gemeinde. Wie haben sie ihre Privattreffen gestaltet? Sie sind täglich zusammengekommen, sie haben Gemeinschaft wollen, in ihren Häusern, aber sie haben dem den christlichen Fokus, die Perspektive gegeben, indem sie das Abendmahl da drin gefeiert haben. Jesus ist ins Zentrum gesetzt worden, auch in der privaten Gemeinschaft. Sie haben ihrer Gemeinschaft bewusst eine geistliche Ausrichtung gegeben und haben Abendmahl gefeiert. Und letztendlich hat die Gemeinschaft, die sie hatten, eine enorme Aussenwirkung gehabt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wurde. Die geistliche Einheit, die sie hatten, trotz aller Unterschiedlichkeit, trotz aller Schwierigkeit, lesen nur mal Kapitel 5, es ist nicht nur einfach gewesen, die Gemeinschaft, die sie hatten, aber es hatte eine grosse Aussenwirkung gehabt. Menschen waren begeistert oder beeindruckt von dieser Gemeinschaft, die Christen haben. Und haben gesagt, das will ich auch. Sie sind dazugekommen, sie sind von Gott dazugegeben worden. Ja, Jesus betet das schon im hohepriesterlichen Gebet. Wir haben es vorher schon gelesen im Vers 23. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wir begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Jesus hat die Gemeinschaft auch als Zeichen gegeben für die Welt, dass durch unsere Gemeinschaft, durch unsere Einheit die Welt erkennt, da ist mehr. Da gibt es einen Gott, da gibt es einen Gott, der sie liebt. Und wenn die Welt das sieht, wenn Menschen das sehen, die nicht zu dieser christlichen Gemeinschaft gehören, dass sie beeindruckt werden und anfangen zu suchen und erkennen, der Gott liebt sie. Unsere einmütige Gemeinschaft als ein Zeichen für die Welt. Das sind einfach mal vier Aspekte gewesen. Warum ist Gemeinschaft so wichtig? Vier Aspekte, die mir wichtig geworden sind für heute Morgen. Es gibt sicher noch mehr Aspekte, aber das sind mal vier Punkte, einfach für uns zum Mitnehmen, die uns den Wert von Gemeinschaft aufzeigen. Und natürlich kommt jetzt die grosse Frage, wie sieht denn das jetzt praktisch aus? Wie können wir Gemeinschaft ganz praktisch leben? Weil es gibt ja doch da die eine oder andere Frage, die herausfordernd ist an Gemeinschaft. Und auf das werde ich nicht eingehen jetzt. Weil das wird zum grossen Teil wird das Thema sein vom Kampagnenabend, vom Vertiefungsabend in der kommenden Woche. Nutzen die Möglichkeit, zum dort miteinander austauschen. Wie ist denn die Gemeinschaft möglich? Was haben wir für Hilfestellungen aus der Bibel heraus? Es gibt aber einen Punkt, den würde ich gerne aufnehmen an dieser Stelle. Ein Punkt, der mindestens die Hälfte von uns beschäftigt. Und dazu würde ich David Grabmann gerne führen, bitte, in unser Wohnzimmer, wo wir da haben. Und dir zwei, drei Fragen zu dem Thema Gemeinschaft stellen. Genau, das Mick, das brauchen wir noch. Der Martin hat es, Martin, der Mark. David.
Guten Morgen miteinander.
Was mich wundern nimmt, was löst das in dir aus, jetzt so nach dem Loblied auf Gemeinschaft, wo ich so die Wichtigkeit von Gemeinschaft betont habe aus biblischer Sicht, was löst das in dir aus als Person? Wie wichtig, dass Gemeinschaft für eine fast perfekte Gemeinde ist?
Auf der einen Seite Zustimmung, Gottes Wort gegenüber, das Annehmen als Wahrheit, aber auf der anderen Seite einfach auch das Merken, hey, das ist ein Spannungsfeld für mich.
Das Spannungsfeld, wo das für dich ist, ich nehme an, du sprichst dein introvertierte Wesen an, das hast du mir gegenüber schon ein paar Mal durchblicken lassen. Gemeinschaft ist also etwas, das dich ja sehr viel Kraft kostet. Im Gegensatz zu mir, ich geniesse das sehr, ich kann auftanken in Gemeinschaft. Wie gehst du mit dieser Spannung um, zu meiner Seite zu wissen, Gemeinschaft ist sehr wichtig, elementar, auch für dein geistliches Wachstum. Und auf der anderen Seite, es kostet mir einfach so viel Kraft.
Ja, ich würde sagen, mal mehr und mal weniger gut. Auf der einen Seite hilft es mir sehr, zu wissen, dass Gott das für uns wichtig ist. Er hat das gesetzt und möchte auch mich als introvertierte Person dort mit reinnehmen und segnen und zum Segen werden lassen. Für mich braucht es aber wie einen bewussten Prozess. Ich kann das nicht einfach laufen lassen, dann weiss ich, dass es längerfristig nicht gut kommt, wo ich die Entscheidungen bewusst treffe. Und einfach auch mir bewusst mache, wo die Zeiten sind, wo ich dann wieder auftanken kann. Mhm. Ich weiss, dass mich Gemeinschaft beschenkt, aber es ist mehr etwas, was von meinem Akku braucht, er nicht auftankt. Und so brauche ich da, wie soll ich sagen, ein bisschen Unterstützung. Für mich im Inneren, um einfach zu wissen, dass es mir nicht zu viel wird.
Wie gehst du jetzt konkret damit um, wenn ja, extrovertierte Geschwister, die aus unserer Gruppe kommen und mehr Gemeinschaft fordern und sagen, wir müssen doch als Gemeinde mehr miteinander machen. Wir müssen doch, schau mal, die ersten Christen, die haben täglich zusammen gegessen. Wie gehst du mit so Forderungen nach mehr Gemeinschaft um? Hast du da irgendwelche Leitlinien, dass du nicht immer ein schlechtes Gewissen bekommst, dass du eigentlich nicht begeistert wärst von mehr Gemeinschaft?
Ich denke, es ist primär, dass ich mich im Naturell nicht freien Lauf lasse, weil dann weiss ich auch, es kommt nicht gut. Wenn ich mich immer in der Komfortzone behalten mag und auch nicht den Schritt rauswage, dann ist die Situation nicht gut, wie wir es jetzt heute Morgen auch gesehen haben, wie du uns aufgezeigt hast, wieso Gemeinschaft wichtig ist. Und so sind es eigentlich zwei Sachen, die mir sehr helfen. Zum einen mit Gott anschauen. Ich bin manchmal in einer Situation, wo ich merke, eigentlich für mich selber ist es jetzt nicht dran, zum Gemeinschaft zu haben, aber irgendwie merke ich mal, es wäre doch wichtig. Und dann den Frieden darüber zu kommen, das zu wagen. Oft werde ich dann beschenkt in dem hinein, manchmal auch nicht. Und doch hilft es mir im Ganzen, in dem, dem Prozess einfach aktiv drin zu stehen und das nicht einfach passieren zu lassen. Und auf der anderen Seite, wie ich es vorher auch erwähnt habe, bewusst zu haben, hey, auch wenn ich da und da und da Gemeinschaft habe, diese Woche, habe ich an anderem Ort die Insel von einfach Zweisamkeit mit Gott, vom Aufdanken, vom Moment von der Ruhe, wo ich darf wissen, ich überfordere mich im gesamten Setting nicht damit.
Danke, David, für diesen kurzen Einblick. Für dich relativ spontan. Und wenn Leute, die unter euch sagen, ja, mir geht es eigentlich ähnlich wie am David, ich bin jetzt auch nicht der, der jauchzend und hechelnd nach noch mehr Gemeinschaft ist und irgendwo in dieser Spannung steht, der darf sicher gerne auf den David zugehen. Er als Ältester, der irgendwo auch für Gemeinde und Gemeinschaft einsteht. Darum ist es mir wichtig, mit dir das Gespräch zu führen. Ihr könnt gerne auf ihn zugehen, wenn ihr da noch ein bisschen mehr rausgespüren wollt. Wir können festhalten, oder ist mir wichtig festzuhalten, dass christliche Gemeinschaft nicht etwas ist, was sich einfach nur in Quantität misst. Ich glaube, wir tendieren dazu, christliche Gemeinschaft äußerlich zu messen. Und zwar äußerlich in Form von, wie oft ist Gemeinschaft und wie viele Leute sind dabei. Und an dem messen wir Qualität. Aber das funktioniert nicht, glaube ich. Wir haben auf der einen Seite christliche Gemeinschaft, die im Grossen funktioniert, wie wir es heute Morgen haben. In dem gottesdienstlichen Treffen oder in anderen gottesdienstlichen Treffen, in einem Gebetsabend, Bibelabend, in Kleingruppen. Und die haben ihren Wert. Das ist relevant, das ist wichtig. Auf der anderen Seite, glaube ich, passiert die Gemeinschaft, die christliche Gemeinschaft, passiert genauso auch bei Treffen im privaten Rahmen. Bei Besuchen, die man hat, mit anderen Glaubensgeschwistern. Bei Ausflügen, die man mit Glaubensgeschwistern machen kann. Oder bei gemeinsamen Essen. Auch dort kann die christliche Gemeinschaft spielen, ohne dass das jetzt Gemeindeanlässe sein müssen. Aber es fordert uns vielleicht ein bisschen mehr raus, den Fokus auch zu haben. Wir haben gesehen, christliche Gemeinschaft hat ihren Ursprung immer in dem, dass Jesus uns zusammengefügt hat. Und sie hat ihre Relevanz darin, dass der Fokus bestehen bleibt. Wir werden nachher, es ist zwar ein Gemeindemittagessen, aber es ist sehr ein gemeinschaftlicher Anlass. Und wie schnell geht dort drin der Fokus verloren? Und ich habe darum gesagt, ich werde heute etwas anderes ausprobieren. Wir haben einen Abendmahlsonntag. Wir feiern das Abendmahl aber nicht im Gottesdienst. Wir feiern den bewusst wie die ersten Christen im Rahmen des Mittagessens. Ich bin mir jetzt bewusst, dass all die sagen, ja, aber ich bin gar nicht beim Mittagessen dabei, hat aber auch gerne Abendmahl gefeiert. Für euch ist es ein bisschen schwierig. Wenn ihr sagt, ihr habt noch eine halbe Stunde nach dem Gottesdienst, ich mag noch warten bis um 23:45, dann sind ihr herzlich eingeladen, einfach beim Abendmahl dabei zu sein und uns nachher fürs Mittagessen halt allein zu haben. Aber für den geistlichen Kern vom Mittagessen, von dieser Gemeinschaft, sind ihr auch herzlich eingeladen. Also eine Gemeinschaft, die auch in privaten Treffen, ich sage jetzt mal in säkularer Gemeinschaft, kann reingebracht werden. Und nicht zuletzt auch dort, wo zwei miteinander unterwegs sind. Es geht nicht darum, dass immer 100 Leute, 200 Leute möglichst viel beieinander sind. Aber wo wir zu zweiten unterwegs sind, haben wir doch die Gemeinschaft, wo Jesus mitten unter ihnen sein kann. Die christliche Gemeinschaft, der geistliche Tiefgang, der kann sogar passieren, wenn man miteinander telefoniert. Wenn man einander ein SMS schickt. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, dass wir das Bewusstsein haben, was habe ich für eine Gemeinschaft. Und mit gewissen Leuten habe ich die einmütige Gemeinschaft, auch wenn ich nur mit ihnen WhatsApp, einfach weil dort irgendwo so ein geistlicher Fokus drin ist. Und manchmal ist es auch nur WhatsApp, du, wenn treffen wir uns, achte gut, super. Das ist nicht christliche Gemeinschaft, das ist einfach miteinander unterwegs, die Administration. Es hat immer etwas mit unserem Fokus zu tun, wie wir die Treffen, die wir haben, die Gemeinschaft, die wir haben und die Medien, die wir haben, nutzen. Gelebte Beziehungen sind ein Herzschlag für geistliches Wachstum. Menschen, Christen, wachsen die Gemeinschaft besser. Die biblische Wahrheit ist, ohne gelebte Beziehungen können wir geistlich nicht oder nur schwach oder nur, wie soll man sagen, nur eingeschränkt wachsen. Wie wir die christliche Gemeinschaft leben können, das dürfen wir in der folgenden Woche miteinander vertiefen, die in einer Kleingruppe sind. Die nicht in einer Kleingruppe sind, dürfen es gerne für sich selber vertiefen. Ihr habt ähnliche Fragen, oder die Fragen, die Kleingruppen haben, habt ihr auch im Kampagnenheft. Und ich möchte gerne beten für unsere Gemeinschaft, für das Bewusstsein, wie wichtig das Gemeinschaft für uns ist. Auch beten für die Herausforderung, die Gemeinschaft manchmal ist. Es ist ja nicht etwas, das einfach so einfach von der Hand geht. Und je introvertierter dass man veranlagt ist, desto mehr mag das einem herausfordern. Und je extrovertierter dass man ist, desto mehr ist man herausgefordert, nicht einfach Gemeinschaft um der Gemeinschaft willen zu haben, sondern deren auch den geistlichen Fokus, die Relevanz irgendwo zu vermitteln. Jesus, ich habe gestaunet bei den Predigtvorbereitungen, wie wichtig dass es dir war, Gemeinschaft in die Gemeinde hineinzubringen. Und irgendwo das entdecken, dass es nur normal ist, dass wir auf Gemeinschaft ausgerichtet werden, weil du ja schon die Gemeinschaft lebst. Hat mir irgendwo ganz eine neue Freude gegeben, an dem Vorbild, der verteilt zu haben, mit reingenommen zu werden in die Gemeinschaft, die du vorlebst. Du siehst aber, wie das für uns oft auch so herausfordernd ist, wenn es anfängt zu menscheln, wenn die Leute so unterschiedlich sind. Hilf uns, uns immer wieder darauf zu fokussieren, um was geht es eigentlich. Es geht um dich, du bist im Mittelpunkt. Und darum dürfen wir überhaupt die Gemeinschaft haben. Du bist der, der uns eins macht durch den Heiligen Geist, der uns hilft, können miteinander umzugehen, einander zu vergeben, einander zu lieben. Und da wünsche ich mir für die kommende Woche, dass du uns hilfst, zu entdecken, wie die Gemeinschaft funktionieren kann, wie du uns hilfst, Schritte zu gehen, wo wir vielleicht anstehen, um den Wert von Gemeinschaft mehr und mehr zu erleben in unserem Alltag, dass wir entdecken dürfen, wie wir wachsen durch die Gemeinschaft mit Menschen, die oft so anders sind als wir, aber so wertvoll und so eine Bereicherung für unser Leben werden können. Amen.